Muslim tun sollte, um doch irgendwie Gefallen bei Gott finden zu können, möglicherweise. Aber da ist keine Gewissheit, was Vergebung angeht. Nur bei uns, sagen Gott, bei Jesus Christus, haben wir Vergebung. David beging Ehebruch. Und er sagte in Psalm 51, meine Knochen sind fast zu Pulver geworden, weil ich meine Sünde vor dir versteckt habe. Diese Problem der Schuld ist so belastend für uns. Denn vielleicht haben wir gelogen, vielleicht haben wir Lustgefühle gehabt, vielleicht waren wir nicht immer nett und freundlich, vielleicht haben wir gekämpft mit irgendwelchen Versuchungen, sind die erlegen. Aber ganz, ganz wichtig ist es zu wissen, dass obwohl du gesündigt hast, hast du bei Gott Vergebung. Wenn wir Jesus Christus vertrauen, können wir sicher sein, dass wir vergeben sind. Das ist der, geh mal wieder ganz vorne hin. Genau, ganz weit vorne. Ja, genau. So, noch weiter. Weiter. Ja, genau, nochmal zweimal zurück jetzt. Nochmal, einmal, jetzt wieder und noch einmal. Genau, nochmal, da. So, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Also, das ist so wichtig. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. So, ich habe häufig ein Gefühl davon, wenn ich gesündigt habe, kriege ich Bewährung von Gott. Ja, also wehe, du tust es noch einmal, dann kriegst du eine doppelte Strafe. Das ist Bewährung, nicht wahr? Du hast dich irgendwie gut benommen und du darfst früh raus aus dem Gefängnis, aber jemand schaut ständig dir auf die Finger, was du als nächstes tust. Und wehe, ein Fehltritt, boom, sofort wieder zurück ins Gefängnis. Das ist Bewährung. Bei Gott gibt es keine Bewährung. Bei Gott gibt es Begnadigung. Begnadigung bedeutet, rechtlich gesehen, dass jemand dich freigesprochen hat von meiner Schuld, den du begangen hast. Und du kannst nie wieder vorm Gericht kommen wegen dieser Straftat. Das ist Begnadigung. Auch wenn neue Beweise kommen würden, würde der Richter sagen müssen, tut mir leid, dieser Fall ist abgeschlossen, du wurdest begnadigt und das Ding ist durch. Ja, aber ist durch. Das ist, wie es bei Gott ist. Das ist Begnadigung. Wir, liebe Geschwister, haben bei Gott eine Begnadigung bekommen. Nicht nur eine Generalsbegnadigung für unser Leben, für jede Sünde, was wir getan haben und Jesus darum um Vergebung gebeten haben, dann sind wir begnadigt. Menschen können so besessen sein von diesem Gefühl der Schuld. Die können so besessen sein, zu sagen, ja, aber damals und jetzt kann Gott mich nicht gebrauchen. Das stimmt nicht. Wir müssen lernen, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Das ist eine gegenwärtige Wahrheit und eine zukünftige Hoffnung. Egal wie oft du versagt hast, egal wie oft du deine Familie versagt hast, egal wie oft du dir selbst versagt hast, immer wieder darfst du zu Jesus kommen und sagen, ich habe gesündigt, vergib du mir, Herr. Jedes Mal, wo wir das Vaterunser im Grunde beten, sagen wir, Herr, vergib du uns unsere Schuld. Dann sagen wir, Herr, vergib mir. Und der Herr kommt und macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir Jesus Christus vertrauen, können wir sicher sein, dass wir vergeben sind. Es gibt keine Verdammnis mehr. Das ist so, so wichtig. Er nimmt uns diese Schuld. Er nimmt es weg. Aber wie können wir so sicher sein? Das ist jetzt nun die nächste Folie. Das ist Vers 2. Denn für ihn gilt, nee, in die andere Richtung bitte, Entschuldigung. Genau. Für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Christus das Leben bringt. Also jetzt haben wir Gesetz des Geistes. Und das bedeutet, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Der wohnt mit seiner Kraft in unser Leben und das Resultat davon ist Leben. Leben bedeutet Freude, Friede, eine enge Beziehung mit Gott, ein Leben in der Fülle. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Sünde in unser Leben bringt. Sünde bringt Trennung und Tod. Der Kraft der Sünde bringt zu uns Verdammnis. Aber es gibt auch eine größere Kraft in uns. Mit anderen Worten, Gott setzt uns frei von diesen Resultaten, von den Konsequenzen von der Sünde. Denn der Sünde Macht zu verdammen, wurde gebrochen. Und jetzt wohnt in uns ein Kraft, ein Gesetz des Geistes, was viel, viel wichtiger und größer und stärker ist als das Gesetz der Sünde. Nun, ich möchte es illustrieren an dieser nächsten Folie hier. Da sieht er diese A380, da konnte ab und zu mal dann da bei Dresden das sehen, wie ein großes Ding über der Autobahn rübergeht. Und wenn man das Ding anschaut, denkt man, das kann nicht fliegen. Das kann nicht fliegen. Es gibt Booten, die wesentlich kleiner sind und die können auch nicht fliegen. Wie kriegt man das Ding in der Luft? Wir kennen Schwerkraft und wir wissen, dass wir, wenn wir oben springen, kommen wieder nach unten. Und irgendwie kriegt man das Ding hoch. Wie kriegt man das Ding hoch? Und das hat natürlich mit Aerodynamik zu tun, das hat mit Schub zu tun, das hat damit zu tun, dass eine Kraft stärker ist als Schwerkraft, dort auch im Gange ist. Und das kommt nach oben. Und der Schwerkraft der Sünde zieht uns immer wieder nach unten, nicht wahr? Aber wenn der Geist in unser Leben wirkt, dann fangen wir an, diese Kraft zu überwinden. Dann können wir genauso fliegen wie dieser Monsterteil dann da. Aber Jesus, meine Sünde ist zu groß. Nein, Gottes Kraft ist stärker als der Kraft der Sünde. Denn durch Jesus Christus, der in euch ist, der hat diese Ketten der Sünden, Ketten des Todes, Ketten des Verdammnis zerbrochen. Und nun sind wir frei, denn Gott ist stärker. Unser Gehirn sagt, nein, nein, das geht nicht. Schwerkraft ist stärker aus, denn alles andere. Aber Gottes Geist ist doch stärker als Sünde. Nächste Folie bitte. Vers 3. Wie ist es nun dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt, weil wir an der Sünde versklavt. Zu schwach sind, es zu erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns, er wurde Mensch und er war wie uns der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. Das Gesetz war machtlos, Schuld und Verdammnis von uns wegzunehmen. Wenn wir versuchen, gute Taten zu tun, ein gutes Leben zu führen, das führt nicht zu Vergebung. Warum nicht? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir waren und sind in der Sünde versklavt. Wir waren und sind zu schwach, es zu erfüllen. Ein gutes Leben zu führen, ein guter Mensch zu sein, führt niemals zu Vergebung. Es wird uns niemals in Eintrittskarten in den Himmel besorgen können. Und es wird uns niemals eine gute Beziehung mit unser Gott im Himmel geben können, weil unsere sündige Natur hält uns davon ab, mit Gott in diese Gemeinschaft zu kommen. Nun, das bedeutet nicht, dass alles hoffnungslos ist. Es bedeutet einfach nur, dass ich es nicht von alleine schaffe. Ich kann das nicht schaffen. Ich brauche einen Stellvertreter. Ich brauche jemanden, der für mich diesen Weg gegangen ist und mir den Preis bezahlt hat. Und deshalb sandte Gott seinen Sohn. Seinen Sohn in dieses Leben, damit er für uns sterben könnte. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. Unvorstellbar, nicht wahr? Was Jesus für uns da getan hat. Jesus ist der einzige Antwort für dieses Problem der Schuld. Er bezahlte diese Strafe für alle Menschen vollkommen. Es ist vollbracht, sagt Jesus am Kreuz. Eine der letzten Worte, die er überhaupt gesagt hat, bevor er starb. Eigentlich ist es ein Begriff, was auch aus dem Kaufmännischen kommt. Dieses Es ist vollbracht bedeutet, bezahlt, vollends, vollkommen bezahlt. Warum würde Jesus am Kreuz irgendeinen Begriff benutzen, bezahlt? Weil der Preis der Sünde wurde bezahlt. Und der Preis der Sünde ist der Tod. Durch Jesus wurde in unser Leben diese Macht der Sünde, der Macht des Todes aus unser Leben herausgenommen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann können wir sicher sein, dass seine Vergebung uns gilt. Ich vertraue auf Jesus, der niemals versagt. Er hat alle Gottes Regeln vollkommen auch eingehalten. Er bezahlte für meine Fehler, meine Unvollkommenheit, gestern, heute und auch morgen. Ist das, war es und werde es auch noch bezahlt sein. Durch Jesus ist das wahr. Vers 4, die nächste Folie bitte. Ist schon da. So erfüllte sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Paulus sagt, Jesus starb, damit diese Bedingungen in uns erfüllt sind. Wir sind also in Christus. Unsere Identität ist in Christus. Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Die nächste Folie fragt die ganz wichtige Frage, wie kann ich Gott gefallen? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast. Immer wieder stelle ich mir diese Frage, was kann ich tun, um Gott zu gefallen? Und vielleicht ist es sogar eine der wichtigsten Fragen nach dem Wozu und Warum bin ich hier? Wozu? Wie kann ich Gott gefallen? Und das ist eine ganz wichtige Frage, denn wenn wir eine gesunde Beziehung mit jemandem leben, dann wollen wir den anderen auch gefallen. Wenn ich mit meiner Frau eine gute Beziehung habe, und das ist halbwegs okay, möchte ich auch, dass ich meiner Frau einen Gefallen machen kann. Und wir haben erkannt, dass wir auch bei unserer Gottesbeziehung genauso denken. Wir denken genauso und Menschen haben immer wieder verschiedene Möglichkeiten entwickelt, um Gott gefallen zu wollen. Die haben angefangen, Tiere zu opfern. Die haben angefangen, Wohlfahrten auf sich zu nehmen. Die haben angefangen, sich selbst irgendwie Leid hinzufügen, zu fasten, lang zu beten, irgendwie so weit zu geben, dass sie nichts mehr selbst hatten. Die haben gute Werke getan. Die haben auch Menschen, die nichts zu essen gehabt hatten, Essen gegeben. Die haben ältere Leute geholfen. Die haben das Regenwald gerettet. Und viele andere Dinge, um Gott zu gefallen. Und man hat sogar auch versucht, als gute Juden damals, die das Gesetz zu halten, egal ob die Pharisäer sind oder die gesetzlichen bis heute. Paulus ging so weit, dass er Gott gefallen wollte, indem er Christen gefangen genommen hat, um sie zu töten. Das war sein Weg, Gott zu gefallen. Ich nehme Christen gefangen und ich lasse sie foltern und sterben. Daran wird Gott gefallen haben, nicht wahr? Krank. Aber das war bei Paulus, Saulus, bevor er dann Paulus wurde, seine Vorstellung, Eifer Gott zu zeigen. Martin Luther, Mönch damals, hat alles Mögliche getan, Gott zu gefallen. Er hat Stunden in der Beichte verbracht. Er hat sich sogar selbst mit einer Peitsche ausgepeitscht. Er trug Hemden, die nur aus Menschenhaare gemacht waren, damit es kratzte, um seine Demut Gott gegenüber zu zeigen. Und all diese Anstrengungen haben die Menschen kein bisschen näher zu Gott gebracht. Kein bisschen näher. Denn Gott wird nicht durch unsere Taten beeindruckt. Wir können das nicht verdienen, sein Wohlgefallen. Alle Christen sind angenommen und Gott wohlgefällig, weil der Heilige Geist in deren Leben wirkt. Vielleicht wirst du in dein christliches Leben Kämpfe haben. Vielleicht wirst du sogar hinfallen und sündigen. Aber du darfst nie vergessen, in dem Moment, wo du Ja zu Jesus Christus gesagt hast, wo du deine Sünden am Kreuz gelegt hast und gesagt, Herr, vergib du mir, ich habe gesündigt. In dem Moment bist du Gottes Kind geworden und du bist seins. Du bist akzeptiert, du bist angenommen. Wenn du auf Jesus Christus vertraust, kannst du sicher sein, dass du bei Gott angenommen hast und sein Wohlgefallen hast. Nicht durch deine Werke, sondern allein durch seine Gnade. Ein Beispiel. Meine Jungs sind mittlerweile 21 und 18 Jahre alt. Mein Stiefsohn ist 18, meine Stieftochter 16. Und ich liebe sie. Aber die tun manche Dinge, wo ich sage, ich bin gar nicht fröhlich und ich bin gar nicht gut drauf zu sprechen manchmal, was die so tun. Aber ich werde sie nie aberkennen als meine Kinder. Die sind es und bleiben es, egal was sie so tun. Ich werde sie lieben und ich werde sie immer wieder helfen und versuchen, auf den richtigen Weg zu kommen. Und genau so ist es bei Gott. Warum können wir nicht einfach harter arbeiten? Warum können wir nicht noch frommer werden? Warum können wir nicht noch mehr guten Taten tun, um Gott zu gefallen? Vers 5. Wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Wir können Gott gefallen, wenn unserem Leben von Gottes Geist bestimmt wird. Der Heilige Geist nimmt Wohnung, nimmt Raum in dein Leben ein und beginnt deine innere Einstellung zu verändern. Du beginnst auch anders zu denken. Du beginnst mit deinem Leben ganz neue Perspektiven wahrzunehmen. Du merkst, wie dein Herz was verlangt, was du vielleicht vorher nicht verlangt hast. Gottes Wort zu lesen, Sonntagmorgens früh aufzustehen, um mit Christen zusammenzukommen, Lobpreislieder zu hören, Gott zu beten und mit ihm da diesen Weg zu gehen. Vielleicht sogar, du verlangst es, Geld freiwillig abzugeben, was du vorher nie wirklich gerne tun wolltest. All das ist etwas, was Gott in uns tut. Und wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, können wir sicher sein, Gott hat uns angenommen. Nicht gebaut, nicht gegründet, nicht basiert auf unseres Tun, nicht auf unseren Fähigkeiten, sondern allein auf den Fähigkeiten des Heiligen Geistes, uns zu verändern und uns zu Menschen zu machen, die Gott wohlgefällig sind. Was unsere alte, sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber Gottes Geist, dann schenkt er uns Frieden und Leben. Paulus beginnt hier zu beschreiben einige Konsequenzen, einige Charaktereigenschaften, die wir haben aufgrund des Heiligen Geistes. Wenn wir im Fleische sind, dann bringt das Tod. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, bringt das Leben, Frieden, Freude. Ich möchte bitten, dass wir die nächste Folie lesen. Von unserem Wesen her lehnen wir Menschen uns gegen Gott auf. Weil wir seine Gebote nicht erfüllen und auch gar nicht erfüllen können. Und deshalb kann Gott an denen, die so selbstsüchtig leben, kein Gefallen haben. Es wird Menschen geben, die sehr fromm unterwegs waren, die es aus eigenes Wohlen gemacht haben, um irgendetwas bei Gott verdienen zu wollen. Und da werden wir im Himmel merken, wow, guck mal, das ist nicht das, was ich damals gedacht habe. Die haben selbstsüchtig gelebt. Die haben selbstsüchtig das versucht, Gott irgendwie zu gefallen, ohne diese geschenkte Gnade angenommen haben. Aber Vers 9, der nächste Folie. Nun aber seid ihr nicht länger euren selbstsüchtigen Wünschen ausgeliefert oder Wesen ausgeliefert. Denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Wenn wir als gläubigen Menschen Jesus Christus annehmen, dann entwickelt sich in uns etwas, eine Veränderung unseres Wesens passiert, wo wir mehr und mehr das tun wollen, vom ganzen Herzen, was Gott möchte. Der Heilige Geist fängt an, unsere Gedanken, fängt an, unser Herzen, fängt an, unser Wesen und Charakter zu verändern, sodass wir gerne uns Gottes Wort und seine Anweisungen unterordnen. Es ist nicht einmal dieses nicht mehr fähig zu sein oder diese trotzige Ich will nicht, sondern der Heilige Geist lebt in uns. Wir gehören zu Christus und wir sagen, ja, Herr, hier bin ich. Vers 10 und Vers 11 auf der nächsten Folie steht, wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen eurer Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Was passiert, wenn wir sterben? Viele Menschen wollen auch diese Frage beantwortet bekommen. Viele Menschen fürchten den Tod. Nicht nur diesen Prozess des Sterbens, sondern wirklich, die fürchten sich davor, was passiert danach. Manche Leute machen sogar Witze über den Tod. Woody Allen hat einmal gesagt, ich hab keine Angst vor dem Tod, ich möchte einfach nicht dabei sein, wenn es passiert. Es gab einen Komiker in den Vereinigten Staaten, der W.C. Fields. Er war ein Atheist vom ganzen Wesen. Und dort auf seinem Todesbett hat er angefangen, die Bibel zu lesen. Und die Leute haben ihn gefragt, was machst du denn da? Und er sagte, ja, ich lese die Bibel, ich suche nach Schlupflöcher. Ich suche nach einer Möglichkeit, doch in den Himmel irgendwie zu kommen. Und viele, viele Leute haben Angst davor, dass sie sterben werden, weil sie diese Ungewissheit haben, was danach sein wird. Wir als Christen brauchen keine Angst zu haben vor dem, was kommen wird. Letzte Woche habe ich ein Gespräch gehabt, eigentlich ein Beerdigungsvorbereitungsgespräch, mit einem Mensch aus Lübeck, Krebs, Endstadium, 84 Jahre alt. Und er ist froh, Jesus entgegenkommen zu dürfen. Momentan hat er sein Morphin jeden Tag, was er bekommt. Die Schmerzen sind erträglich. Er wird seine Frau von ganzem Herzen vermissen und seine Frau wird ihn auch vermissen. Aber er weiß, wo er hinkommt. Er hat keine Angst. Er weiß, ich werde dort oben sein, wo es mir besser geht. Hat ein erfülltes, langes Leben gehabt. Hat Jesus erst vor 8 Jahren kennengelernt. Und es ist so schön zu sehen, wie aus diesem Mann, der schon Rentner war, als er Jesus kennengelernt hat, eine tiefe, mündige Christ geworden ist mit einer Standhaftigkeit, wo ich sage, wow, ich bin schon fast 30 Jahre unterwegs und das habe ich noch niemals in diese Tiefe wie dieser Mann nach weniger als 8 Jahren. Wenn du Jesus Christus mit deinem ganzen Leben vertraust, wirst du darauf gewiss sein, dass du die Ewigkeit auch mit Gott vertrauen wirst. Vers 11, die nächste Folie. Ist nun der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch eurem sterblichen Leib wieder lebendig machen, denn sein Geist wohnt ja in euch. Jesus Christus wurde von den Toten auferweckt. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott Jesus auferweckt hat, dann können wir ganz sicher sein, dass wir auch mit Christus zusammen sein werden. Es gibt also kein Schlupfloch. Es gibt kein Schlupfloch. Es gibt keine andere Möglichkeit außer Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nicht durch Buddha oder Mohammed oder sonst irgendeinen Weg der Erleuchtung, nur durch Jesus. Die nächsten 2 Folien, Vers 12. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserem alten menschlichen Natur verpflichtet. Darum müssen wir nicht länger ihren Wünschen und ihr Verlangen folgen, denn wer ihr folgt, ist dem Tod ausgeliefert. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtigen Wünschen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes, wenn du an Jesus Christus glaubst. Gott hat dich wirklich bei deinem Namen gerufen. Du bist seins. Wir können zu Gott kommen, ohne diese Angst, ohne diese Entfremdung zu haben. Wir wissen, dass wir hier auf Erden leiden werden. Aber diese Hoffnung auf das, was zukünftig ist, was sein wird bei Gott, gibt uns den Mut und die Kraft, das zu erdulden oder das zu ertragen, was wir hier auf Erden erleben werden. Ich habe neulich darüber gepredigt, dass wir in Jesus Christus Überwinder sind. Und ich habe einfach einen Satz gesagt, Überwinder bedeutet, dass dein Hindernis ist. Man muss es überwinden. Und jemand hat gesagt, Jason, ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe immer gehofft, das Leben sollte glatt und schön sein mit Christus. Aber wenn ich ein Überwinder im Christus sein will, heißt es, es wird Probleme geben, es wird Täler geben, es wird Berge geben, es wird dann Höhen und Tiefen geben, die ich überwinden muss in Christus. Und ich sage, ja, das war für mich eine Erleuchtung, sagte er. Ich sage, schön. Leider bedeutet es, dass das Leben auch hier auf Erden problembehaftet bleibt. Aber wir dürfen endlich zu Gott Papa sagen. Du weißt, dass du ein Christ, ein Kind Gottes bist, weil dein Leben von ihm eine Richtung bekommt. Du hast ein neues Verlangen zu gehorchen. Du hast ein Verlangen, Gott wohlgefällig zu sein. Die Entscheidungen, die wir treffen, zeigen darauf hin, dass unser Leben von unserem Vater im Himmel geprägt wird. Der Heilige Geist leitet uns und wir können sicher sein, dass wir seine Kinder sind, weil sein Geist in uns ist. Aber was heißt das, ein Kind Gottes zu sein? Ich möchte zwei Beispiele zum Schluss uns geben. Die Bilder habt ihr schon gesehen, aber ich möchte erst einmal Vers 15 lesen. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch viel mehr zu Kinder Gottes, denn jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Als Kinder Gottes können wir gewiss sein, dass Gott bei uns ist und wir seine Kinder sind. So, hier ist ein Bild von meiner Familie. Ich weiß nicht, ob ihr diese Familie kennt. Ich bin mit dieser Familie aufgewachsen. Das ist aus den 70er Jahren, das ist eine Fernsehserie. Das ist eine Patchwork-Familie, genau wie ich habe. Allerdings, wir haben 2 und 2, die haben 3 und 3. Der Mann hat 3 Jungs gehabt, die Frau hat 3 Frauen gehabt, Mädels gehabt, und die kamen zusammen in eine Familie, Brady-Familie, ja? Ein paar von uns aus unserer Generation kennen das, ein paar nicht. Aber die Frau in der Mitte, die im Blau denn da, sieht er sie? Das war die Haushälterin. Und die ist ganz wichtig jetzt hier für mich. Denn diese Haushälterin war kein Kind, war kein wahres Mitglied der Familie. Nun stell mal vor, beide verlieren einen Job. Stell mal vor, beide werden jetzt pleite. Was passiert mit dieser Haushälterin? Sie wird gekündigt. Weil sie nicht, man kann Kinder nicht kündigen. Aber die Haushälterin schon. Und viele von uns glauben, dass wir mit Gott in einer Beziehung sind wie eine Haushälterin. Dass Gott unsere Beziehung zu ihm kündigen wird, wenn wir etwas tun. Wenn wir etwas tun, was ihm nicht gefällt. Oh, weg. Stell mal vor, sie würde klauen. Weg. Stell mal vor, die Kinder klauen. Patsch vielleicht, genau, vielleicht macht Gott Patsch bei uns. Aber er wird unsere Sohnschaft nicht aufkündigen, unsere Kindschaft nicht aufkündigen. Denn deine Annahme bei Gott ist nicht basiert auf deine Leistungen, sondern auf deinem Status, du bist Kind Gottes. Und deshalb darfst du diesen Zuversicht haben. Diese Frau lebt bewusst oder unbewusst als Sklave der Angst. Sklave, dass etwas passieren könnte, dass sie eines Tages gekündigt wird. Und ihr ganzes Dasein berührt darauf, auf die Tatsache, dass sie etwas leistet. Wenn sie nicht mehr arbeiten könnte, fliegt sie raus. Und viele von uns Christen glauben, genau so ist das. Aber es ist nicht so. Gott hat uns nicht angenommen, weil wir etwas tun. Wir haben neulich ein Seminar bei uns in der Gemeinde gehabt, in Itzehoe, und es ging um das Thema Anbetung. Und viele Leute lernen Jesus Christus als erstes Freund kennen. Und welch ein Freund ist unser Jesus, ja? Und Jesus als Freund, er geht mit uns durch das Leben hindurch und er ist unser Kumpel an unserer Seite und das ist ganz toll. Aber manche von uns lernen Jesus auch darüber hinaus, auch als Herr. Unser Herr im Himmel, der uns auch von uns Gehorsam fordert. Der auch möchte, dass wir diese Dinge, die er gesagt hat, auch tun. Und das ist schon eine tiefer gehende Geschichte. Aber manche von uns haben Gott sogar als Vater kennengelernt, wo wir zu ihm kommen, auf seinen Schoß kommen können, mit ihm diesen Weg gemeinsam gehen können. Nicht nur als Kumpel, nicht nur als Jawohl, Sir, sondern auch als Vater. Und das ist diese tiefste, innigste Beziehung, was Gott mit uns haben möchte. Und dieses Römer 8 hilft uns ganz neu, das zu erkennen. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er macht euch vielmehr zu Kinder Gottes. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Ein letztes Beispiel. Es gibt einen Film, Toy Story. Diesen Film habe ich echt gern. Habe ich bestimmt 12 Mal oder noch mehr gesehen. Da hat man Woody, das ist da rechts, ist dieses Cowboy im Grunde. Und er hat eine kleine Junge, der ihm liebt über alles, der Andy. Und er kriegt ein neues Spielzeug, der Buzz, der links, dieser Astronaut. Und die haben natürlich miteinander Krampf, weil der Alte möchte nicht seinen Platz geben für den Neuen, bis sie lernen miteinander statt gegeneinander. Und dann eines Tages in den Film schreit Woody, ich bin aber kein Astronaut. Ich bin nur ein Spielfigur. Ich bin ein Kindesspielzeug. Ich bin nur ein Spielzeug. Denn er hat versagt zu fliegen. Und auch Buzz hat erkannt, ich bin auch nur ein kleines, dummes, unwichtiges Spielzeug. Und dann kommt Woody auf diese Erkenntnis. Und er sagt, schau mal unter deinen Fuß. Und unter seinem Fuß steht natürlich der Name links, könnt ihr ein bisschen erkennen, Andy, und auch links bei Woody, Andy. Also dieses Besitz. Ob du willst oder nicht, Gott hat seinen Namen unter deinen Fuß geschrieben. Und gesagt, Gott, Jesus, du bist seins. Es gibt niemals bei irgendjemandem in der unsichtbaren Welt jetzt eine Verwechslungsmöglichkeit. Du bist seins. Er hat dich erwählt. Er hat den Preis für dich bezahlt. Er freut sich auf dich. Er schaut auf sich, sein Kind, und sagt, mein Kind, wie sehr freue ich mich. Das darf uns neue Zuversicht geben, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir brauchen nicht länger Angst zu haben und schauen auf unsere Unvollkommenheit. Kennt ihr auch kleine Kinder, die irgendein Stofftier haben oder ein Ohr schon fehlt und das ganze Zeug halb rausfällt und so weiter? Und das wird immer noch geliebt und über alles, weil das mein Kuscheltier war. Du bist auch Gottes Kuscheltier. Auch wenn dein Ohr ein Ohr fehlt und ein bisschen von deiner Füllung rauskommt, fühlt man sich so ein bisschen kaputt. Aber Gott sieht uns mit seinen Augen wiederhergestellt, wieder vollkommen rein, heil und gesund, wie Gott uns das gemacht hat. Dieses Wort Kinder Gottes sein bedeutet, wir wurden adoptiert. Wir haben die Rechte, die gleiche Rechte sogar wie Jesus, der Sohn Gottes. Wir sind jetzt in der Lage zu schreien, zu von ganzem Herzen zu sagen, Papi, lieber Vater, aber er ist euer Vater. Er wird dir zuhören. Er wird dir Trost geben in Zeiten des Trübsals. Er wird zu dir reden. Er wird sich mit dir freuen, wenn du dich freust. Er wird dein Leben lenken und leiten. Und wir dürfen alles wieder zurückgeben an Liebe, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Bist du Teil Gottes Familie? Wenn du sagst, naja, ich hoffe, vielleicht, weiß ich nicht, dann möchte ich euch Mut machen, klär das heute. Wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dass du zu Jesus gehörst, dann sprich mit jemandem hier und sag, hey, ich bin nicht sicher. Und wenn du diesen Schritt schon gemacht hast, ja, ich bin Gottes Kind, möchte ich dir Mut machen, das so zu leben. Lebe wie Königskinder, lebe wie Menschen, die Gott erlöst und befreit hast. Und nicht wie Menschen, die sagen, tut mir leid, dass ich hier bin. So hat Gott uns nicht geschaffen. Gott hat uns geschaffen zu seinen Kindern, nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern erfüllt mit seinem guten Heiligen Geist, um mit uns in diesem Leben diesen Weg zu gehen. Amen.